Erntedank finde ich ist immer ein ganz besonderer und schöner Anlass, den wir so jährlich feiern. Und als Krishona zelebrieren wir das ja auch förmlich. Also die Montagsversteigerung, das ist ja schon etwas Sensationelles, Einzigartiges. Und ich finde es schön, dass wir als Gemeinde das wirklich zelebrieren und sagen, das ist wichtig. Das ist so ein Tag, an dem wir uns ganz bewusst erinnern wollen an all das Gute, das Gott getan hat, was man ja sonst eher schnell vergisst. Und wir machen uns wieder ganz bewusst, wie abhängig wir auch von ihm sind. Wir brauchen ihn einfach unbedingt und das gehört zu so einem Tag auch mit dazu. Erntedank ist nicht etwas Exotisches, was irgendwie Krishona Frauenfeld erfunden hat, sondern das gab es, das ist interessant, schon im Prinzip lang in vorchristlicher Zeit. Das erste Mal lesen wir von Erntedank, könnte man sagen, in 1. Mose, wo Kain Opfer bringt von den Früchten des Feldes und Abel ein Opfer von den Erstlingen seiner Herde. Also das ist schon ganz am Anfang der Menschheit, gab es so einen Punkt, wo man Gott ganz bewusst gedankt hat. Später im Judentum gab es 2 Erntedankfeste sogar. Das Wochenfest Schavut, bei dem der Ernte der ersten Feldfrüchte und besonders des Weizens gedacht wurde. Und dann noch ein Fest, das Laubhüttenfest, das dann der herbstlichen Obst- und Weinernte gedenkt. Die Römer haben dann, also auch außerhalb vom Judentum, die Römer, die herrschende Macht damals, feierte damals das Cerelia-Fest, also ein Erntedankfest zu Ehren der Göttin Cerelia. Und das ist die Göttin des Getreides. Und ich war wahrscheinlich irgendwer von euch Latein kann, Cerealien und Cerelia und Getreide, gell? Also das hängt auch da mit zusammen. Dann ab dem 3. Jahrhundert wurde das Erntedankfest, kann man so sagen, von der Kirche institutionalisiert. Also da war es ein wirklich festgeschriebenes Fest innerhalb der Kirche. Also das Erntedankfest hat lange Tradition. Das ist nicht etwas Modernes, was man erst jetzt erfunden hat. Und interessant ist, auf der ganzen Welt wird eigentlich dieses Erntedankfest gefeiert. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und da brauche ich nicht lang googeln. Thanksgiving in Amerika, das kennt man ja aus allen möglichen Filmen, da immer der Truthahn, der da mit dabei ist und dann Familien zusammenkommen und miteinander dieses Fest feiern. Das ist ein ganz wichtiges Familienfest, findet immer am 4. Donnerstag im November statt. In Japan feiert man das Ninamesai. Das heißt die Kosten des neuen Reises und dabei opfert der Kaiser den Göttern die erste Reisernte. Also auch da gibt es so einen Punkt, wo man sagt, jetzt feiern wir die Ernte. In Südkorea gibt es das Hussoek. Das wird dieses Jahr am 4. Oktober gefeiert, orientiert sich am chinesischen Mondkalender, deshalb ist jedes Jahr anders und das ist ein nationaler Feiertag. In Afrika feiert man das traditionelle Nkwala-Fest. In Swasiland, in Sambia, in Simbabwe und auch dort dankt man den Ahnen für die gute Ernte und am Schluss wird noch ein Ochse so als Höhepunkt gefeiert. Also nichts für Vegetarier, das Fest. In Mexiko feiert man das Güela-Güetza-Fest mit Musik und Tanz und traditionellen bunten Trachten. Dann auf der Karibikinsel, da habe ich jetzt leider kein Bild, die feiern ein bisschen freizügiger, die Bilder, die waren alle nicht so jugendfrei, deshalb habe ich da jetzt keins. Aber die haben auch so besondere Kleidung nachher an und die feiern das Crop Over, nennt sich das, und huldigen dort dem gewählten Erntekönigpaar. In Schottland wird das Lammas gefeiert. Und zwar feiert man dort ein Laib Brot, das von dem ersten Weizen gebacken wurde. Und da gibt es auch eine Suppe, Hodgepodge, weiß nicht, ob du die kennst, die wird dort aus frischem Fleisch und dem Gemüse aus dem Garten auch als so ein Dankessymbol quasi gefeiert. Also wir merken einerseits geschichtlich, Erntedank hat eine lange Tradition, gab es eigentlich schon immer. Und wenn wir international schauen, das findet nicht nur in Europa statt, sondern weltweit wird dieses Fest gefeiert. Und da fragt man sich natürlich, warum? Warum feiert man dieses Fest? Warum ist das so wichtig? In allen Nationen und scheinbar auch in anderen Religionen. Ich glaube, es ist notwendig, weil wir so vergesslich sind. Man denkt einfach, also mir geht es oft so, wenn Gutes passiert, das vergesse ich schnell. Wenn Schlechtes passiert, irgendwie das gräbt sich irgendwo rein, da hat man zu kämpfen. Aber Gutes vergisst man einfach. Dann zweitens, ich glaube, wir brauchen Fixpunkte. Ganz besondere Zeiten, wo wir uns bewusst dran erinnern. Zum Beispiel der Hochzeitstag. Auch wenn ich das ganze Jahr über weiß, meine Frau ist super und dass wir zusammen sind und alles. Aber es tut gut, an einem Tag zu sagen, jetzt feiern wir unseren Partner und unser Zusammensein. Das ist wichtig. Das ist schon ein Tag der Erinnerung. Oder Geburtstag, wenn wir einen Geburtstag vom Reto feiern. Natürlich freuen wir uns jedes Mal, wenn der Reto da ist und jedes Mal, wenn die Gitarre richtig heiß klingt. Aber es ist schön, dass es einen Tag in seinem und in eurem Leben gibt, wo man sagt, jetzt feiern wir die Erika, jetzt feiern wir die Monika, jetzt feiern wir den Paul. Irgendwie, jetzt müssen wir mal so einen Punkt setzen, wo wir sagen, jetzt ist die Person. Jetzt wollen wir das auch ganz bewusst würdigen. Also wir brauchen so Fixpunkte, weil sonst vergessen wir das irgendwie, dass die Person so wertvoll ist und so wichtig ist und so bedeutsam ist. Gottes Wort erinnert uns immer wieder dran, dass wir diese Punkte des Dankens brauchen. Ich habe euch drei Stellen rausgesucht. Epheser 5, Vers 20 ist die erste Stelle, da heißt es, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Also wir werden da ganz bewusst aufgefordert zu danken. Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also nicht vergessen, als letztes in dem Vers noch, dankt ihm. Und dann der letzte Vers, 1. Thessaloniker 5, 18. Und das sind nur Auswahltexte. Da heißt es, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Also das ist wirklich herausfordernd. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein möchten. Dann glaube ich, feiert man so ein Fest auch deshalb, Dankbarkeit schaut von sich weg. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles um einen selbst dreht, wo sich oftmals, man inszeniert sich ja oftmals schon fast selbst und Individualismus ist heute ein ganz hoher Wert. Es ist gesund, von sich selber wegzugucken und zu sehen, ich bin abhängig, ich bin nicht der Nabel der Welt, ich bin nicht der, um den sich alles dreht. Das ist wichtig. Und das ist auch gesund. Dankbarkeit ist gesund, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Ich habe gelesen von Robert Emmons aus Kalifornien und seinem Kollegen Michael McCullough, die führten drei Studien zum Thema Dankbarkeit durch. Und sie teilten in dieser zentralen Studie 192 Probanden in drei Gruppen. Und die eine Gruppe, die sollte 10 Wochen lang in einem Tagebuch notieren, wofür sie Dankbarkeit empfand. Und dann hat man quasi die Gegengruppe genommen, eine Gruppe, die jeweils aufschreiben sollte, was schlecht gelaufen ist und quasi noch so eine dritte Kontrollgruppe, die sollten ganz neutral einfach aufschreiben, was ihnen so begegnet ist. Und nach 10 Wochen verglichen die beiden Psychologen die Ergebnisse und das Ergebnis war, jene, die das Dankbarkeitstagebuch geführt hatten, wiesen bei den psychologischen Befragungen messbar mehr Optimismus auf als die Probanden der anderen beiden Gruppen. Sie fühlten sich vital und versprühten mehr Lebensfreude. Körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen, Schwindel- und Muskelverspannungen hatten sich reduziert. Sie gingen seltener zum Arzt, schliefen länger und besser. Auch ihre Fitness war besser geworden und sie trieben messbar mehr Sport als die Vergleichsgruppen. Also ich habe gedacht, ja, du amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, gell, ja. Also so ein gewisser Vorsicht vielleicht dabei, aber es ist unglaublich. Ich sage mir immer, ich sollte mehr Sport treiben. Die sagen, du sollst mehr danken und dann treibst du automatisch mehr Sport. Das ist, finde ich, jetzt ein interessanter Ansatz. Aber ihr werdet das sicherlich auch schon festgestellt oder beobachtet haben. Menschen, die griesgrämig durchs Leben gehen, die immer schimpfen und knausern und machen und tun, sind oft nicht die gesündesten und strahlendsten. Und die am besten schlafen, weil sie ihre Sorgen beim Herrn gelassen haben. Das hat etwas. Also Dankbarkeit ist auch gesund. Schwierig, finde ich, wird es, Dankbarkeit in dem Spannungsfeld von Gefühl und von erlebter Wirklichkeit. Also manchmal geht es uns ja wirklich nicht gut. Und manchmal sind wir vielleicht, man kann es gar nicht erklären, warum, man ist einfach nicht gut drauf oder es ist einfach mühsam. Oder man erlebt vielleicht wirklich Schweres, dramatische Krankheiten oder irgendwelche wirklich schwierigen Umstände, Notfälle. Und vielleicht weiß man manchmal sogar im Herzen, ich will dankbar sein und ich habe auch Grund zum Danken, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Also dieses Zerrissensein zwischen dem, ich will und irgendwie, ich kann nicht. Und es fällt mir schwer. Ich glaube, dieses Hin- und Hergerissensein, das ist gar nichts Besonderes. Wenn wir in die Bibel gucken, lesen wir sowas an etlichen Stellen, wo Menschen so hin- und hergerissen sind. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus Psalm 31. Das ist von David und ich lese euch mal die ersten Verse vor. Da sagt David: Bei dir, Herr, suche ich Schutz. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Also er schaut aufs Negative, Feinde. Du bist ein gerechter Gott. Hilf mir, rette mich, hör mein Gebet, komm mir schnell zu Hilfe, bring mich in Sicherheit, beschütz mich, wie eine Burg hoch oben auf dem Felsen steht. Also er ist in Not irgendwie und er schreit um Hilfe. Es ist scheinbar nicht wirklich so ein sicheres Umfeld, in dem er sich momentan bewegt. Und gerade im nächsten Vers heißt es, das finde ich dann interessant, ja, du bist mein schützender Fels und meine sichere Burg. Also da sieht man den Spagat, er ist hin und her gerissen und er fühlt sich verfolgt und unsicher. Und ein Vers weiter, weiß er doch, Gott ist mein Fundament und ich kann mich darauf stellen. Die nächsten Verse, da lesen wir davon, erbarme dich über mich, Herr, denn ich weiß weder aus noch ein. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin. Unter Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld raubt mir alle Kraft und lähmt meine Glieder. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden. Selbst meine Nachbarn verhöhnen mich. Meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen. Und wer mir auf der Straße begegnet, der geht mir aus dem Weg. Wow, dem geht's echt nicht gut. Der ist wirklich schlecht drauf. Also an der Stelle ist er wirklich am Leiden. Verzweifelt fast, kann man sagen. Also verheulte Augen, er kann kaum noch rausgucken. Der nächste Vers. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott. Daran halte ich fest, meine Zeit steht in deinen Händen. Den Vers, den kennen sehr viele von euch und das Lied natürlich. Aber dieses Wissen, meine Zeit steht in deinen Händen und das Wissen, ich vertraue dir, mein Gott, das hat er gehabt und trotzdem war das Gefühl und das erlebte momentan irgendwie etwas ganz anderes. Also dieses Zerrissene, diesen Spagat, das ist etwas Normales. Manchmal geht es uns einfach so, das ist so. Damit müssen wir einfach leben. Aber wichtig finde ich ist, dass wir auf festem Boden stehen, dass wir Boden unter den Füßen haben, so wie die letzte Serie hieß. Also meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn ich weiß, mein ganzes Leben ist bei dir verankert, dann kann ich auch solche schweren Zeiten überstehen. Dann kämpfe ich mich auch durch in Phasen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Zweites Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus und Silas sind auf Missionsreise und erleben fantastische Erweckung, kann man sagen. Da bekehrt sich einer nach dem anderen. Sie befreien Menschen sogar aus der Abhängigkeit vom Teufel. Und es geht wirklich megamäßig vorwärts. Aber auch Widerstand regt sich gegen sie. Man zettelt einen Aufstand an. Sie werden verprügelt. Sie werden öffentlich, werden in die Kleider vom Leib gerissen. Sie werden vor allen ausgepeitscht, ins Gefängnis gesteckt, da steht sogar extra noch ins letzte Loch, in das letzte Zelle rein und ihre Füße werden in den Block, heißt es, eingespannt. Jetzt kannst du natürlich sagen, also bei den Umständen, gell? Und das Verrückte an der Stelle ist, wir lesen Apostelgeschichte 16, 25, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern, und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Also auch das Umgekehrte ist möglich. Man erlebt wirklich Schweres und man fängt an zu loben. Und ich glaube, die beiden, die haben mit Sicherheit den Psalm 31 gekannt. Die wussten von diesem Vers, meine Zeit steht in deinen Händen. Die wussten, ich stehe auf, ich bin in dieser Burg, auf diesem Fels, ich bin in Gottes Hand. Und die haben es tatsächlich geschafft, aus diesem Loch quasi auf das zu schauen und Gott zu loben und zu danken. Das finde ich fantastisch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle in der Bibel lesen, dass wir die Erlebnisse von den Personen, die das schon durchgekämpft haben, kennen. Wie Martina gesagt hat, dass wir so eine Art Bibliothek haben von Geschichten, wo wir sehen, David ging es so und Paulus und Silas ging es so. Und wir können da zurückgreifen, wir können uns darauf erinnern und wir können sehen, es ist wahr, unsere Zeit steht in deinen Händen. Paulus hat noch ganz fantastische Verse später geschrieben. Ich möchte euch zwei von denen noch dazu geben, die uns so richtig Boden unter den Füßen geben. Und zwar Römer 8, Vers 31. Da schreibt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Ich finde, das ist so ein Vers, so Boden unter den Füßen. Da kann ich mich draufstellen. Also Gott ist der Allmächtige. Wenn er für uns ist, dann gibt es nichts und niemand, der wider uns sein kann. Da kann ich mich drauf verlassen. Ein paar Verse weiter, Römer 8, 28, schreibt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das finde ich so ein Vers, Boden unter den Füßen. Und er führt das breit aus, was alles passieren kann. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und ich finde, das kann uns mit Sicherheit helfen, auch in so Situationen, wo wir uns selber schwach fühlen, wo wir uns wirklich jetzt so Dankbarkeit und Freude und Loblieder singen, nicht gerade so auf der Fahne haben, wo wir uns daran erinnern dürfen und uns ermutigen lassen dürfen, einfach den Kopf nicht in den Sand zu stecken, weil wir das wissen. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Hilfen geben, die euch unterstützen können, an dem, dass wir Dankbarkeit weiter im Auge haben. Einmal sei sicher, Gott hält dein Leben in der Hand. Gott hat die absolute Kontrolle. Auch wenn dir vielleicht das Leben irgendwo aus der Hand läuft, auch wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt verliere ich den Griff, sei sicher, er hat es im Griff. Römer 8, Vers 28 ist so ein Vers, wo auch wieder Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschlag berufen sind. Und ich weiß, das ist so ein Vers, da sagt man am liebsten, aber, das kann ja fast nicht sein. Das ist die Wahrheit in der Bibel. Und du darfst dich darauf stellen, du darfst wissen, Gott hat es im Griff, er hat es unter Kontrolle. Das ist definitiv so, auch wenn ich es im Moment nicht fühle. Du darfst wissen, jederzeit bist du in Gottes Hand. Dieser Vers, meine Zeit steht in deinen Händen, der gilt auch ganz genauso für dich. Eine Hilfe, gewinn Mut und Stärke aus dem Vertrauen in Gott. Ganz interessant ist, wie David diesen Psalm 31 beschließt. Er sagt am Schluss, seid stark und mutig, alle, die ihr auf den Herrn hofft. Also vorher hat er ja beschrieben, wie es ihm schlecht geht. Aber er endet in dem Vers, indem er anderen Mut macht, seid stark und mutig. Ich glaube, das ist auch etwas, das uns helfen kann, dass wir uns sagen, hey, sei stark und mutig, lass dich nicht hängen, sondern schau auf ihn und es geht weiter. Ich finde auch, eine Hilfe kann sein, mach dir keinen Stress, wenn du dich mal nicht danach fühlst. Also oftmals sind wir haben wir so hohe Anforderungen an uns selbst. Manchmal müssen wir vielleicht einfach auch zugeben, du, ich fühle mich jetzt einfach, es ist jetzt einfach so. So wie der David auch. Und das ging eben dem David so, das ging anderen in der Bibel, von denen wir lesen, auch so. Es gibt auch Phasen, da bin ich einfach nicht so gut drauf. Wichtig ist, dass ich den Fokus auf Gott nicht verliere dabei. Und die Dankbarkeit eben nicht verliere. Und dann am Schluss noch trainiere deinen, das klingt vielleicht ein wenig komisch, Dankbarkeitsmuskel. Also ich glaube, man kann Dankbarkeit auch richtig trainieren und man kann sich das angewöhnen und man kann routinierter werden dabei, man kann stärker werden dabei. Also ich führe so ein kleines Tagebuch, wo ich mir Bitten aufschreibe, Fürbitten, wo ich für mich und für andere bete, und die Liste, die ist meistens sehr lang und die bete ich durch. Und das Interessante ist, wenn Gott ein Gebet erhört, dann habe ich mir eine Dankesliste angelegt und ich schreibe immer drauf, für was ich danken kann. Und das Verrückte ist, probiert das mal aus. Also bei mir war es so, wenn ich die Dankesliste angucke, ich denke immer wieder, oh ja, stimmt. Ach, das habe ich schon ganz vergessen. Das ist schon so weit weg. Das Verrückte ist, wenn Gott etwas erhört, du hakst im Kopf ab und dann ist weg. Aber die Liste für die Fürbitten, die bleibt immer. Und da hast immer das Gefühl, ja, da tut sich so wenig. Deshalb finde ich so eine Dankesliste, das ist etwas ganz Hilfreiches, dass man sich immer wieder auch daran erinnert, was Gott getan hat. Und dann finde ich immer schön, einen Dank am Tagesende, wenn du im Bett bist. Also wenn ich im Bett liege und kann nicht schlafen und mir geht alles Mögliche durch den Kopf und ich hirn rum und mache und tue, wenn ich die Kurve kriege und sage, du, jetzt Gott, jetzt danke ich dir einfach für deine Hilfe heute. Ich will dir danken, dass ich gesund bin und ich will dir danken für meinen Partner, der neben mir liegt und ich will danken. Irgendwie merke ich manchmal, ich schlafe einfach ein, währenddem ich danke, weil ich irgendwie innerlich loslassen darf, weil ich ein leichtes Herz bekomme, indem ich auf das schaue, was Gott tut und wie wunderbar er wirkt. Vielleicht hilft das euch auch. Am Schluss noch einen schlauen Spruch, nicht aus der Bibel, aber ich finde, der hat es auf den Nagel getroffen. Ein britischer Maler, der hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das finde ich noch eine ganz schöne Inspiration zum Schluss.